Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Melchior Neumann von der Neuplaner GmbH. Melchior, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Daniel. Danke für die Einladung.
Ich finde es ja super. Ich habe heute einen absoluten Online-Profi bei mir, der überall präsent ist auf YouTube und den ganzen anderen Medien. Ja, ganz vielen Dank, dass du dir Zeit für mich nimmst.
Klar. mein Telefon oder meine, in dem Fall ja, mein Podcast-Aufnahme, ist ja dein Podcast-Aufnahmeprogramm, ist jederzeit offen für dich.
Wir können so wechselseitig vernetzen, das ist alles gut. Wir haben uns heute so einen Arbeitszettel gegeben, digitale Transformation und Kommunikation. Aber fangen wir mal ganz vorne bei dir an. Wie bist du denn in die Branche der Steuerberatung gerutscht?
Ich habe mich mit 17 selbstständig gemacht und knallhart Steuern hinterzogen. Ich habe keine Gewerbeanmeldung gemacht, ich habe keine Umsatzsteuer gezahlt, habe keine Gewerbesteuer, keine Einkommensteuer bezahlt. Ich habe auch Kurabgaben nicht gezahlt, GZ habe ich nicht bezahlt, ich habe nichts bezahlt, gar nichts. Weil ich es einfach nicht wusste. Ich habe tatsächlich Ferienwohnungen an der Ostseeküste gemietet, monatlich und an Tagegäste weitervermietet. Und ich habe so schöne Bücher gelesen, die man halt so liest, so Denke nach und werde reich, Rich Dad, Poor Dad, bestimmt auch Bodo Schäfer irgendwie so in 7 Jahren zur ersten Million. Und ich dachte, wunderbar, ich bin 17, bin ich mit 24 Millionär. Nehme ich. Was mir Bodo Schäfer, Napoleon Hill und Robert Kiyosaki alle nicht erzählt haben, du musst Steuern auf den ganzen Kram bezahlen, du musst das anmelden und so weiter. Und das ist, das stand in den ganzen Büchern nicht drin. Ich war motiviert, aber ahnungslos. Und dann habe ich das gemacht und witzigerweise, ich wurde nach 2 Jahren ungefähr angerufen, habe einen folgenschweren, zukunftsweisenden Anruf bekommen. Nicht vom Finanzamt, sondern von der GEZ, die mir erzählt hat, hier, Herr Neumann, damals hieß sie noch anders, aber Herr Neumann, wir sehen da, Sie haben Ferienwohnungen und wir sehen auf den Bildern und auch in der Beschreibung, dass da Fernsehgeräte und Radio stehen. Wir sehen hier gar keine Anmeldung von Ihnen. Und dachte ich so, meine erste Antwort war, ja, ich habe das gestern erst aktualisiert. Das steht jetzt gerade erst neu da. Und er so, nee, wir sehen ja, dass die Anzeige schon seit 2 Jahren online ist. Und wir haben uns das auch schon eine Weile angeguckt. Und da dachte ich so, shit. Das heißt, GEZ hat mich gekriegt. Und tatsächlich habe ich dann angefangen zu googeln, was ich neben der GEZ noch alles bezahlen muss. Und da bin ich auf eine Welt gestoßen. Da war ich beeindruckt, dass man nicht einfach in Deutschland Steuern bezahlen muss. In den ganzen Motivationsbüchern stand immer nur drin, es gibt nur eine Regel, die man beachten muss. Gib niemals mehr Geld aus, als du verdienst. Das ist gelogen, das ist nicht die einzige Regel, das habe ich gelernt. Damals war ich 19 ungefähr. Was ich aber tatsächlich gemacht habe, ich habe mich da ein bisschen reingelesen, weil ich das schon auch spannend fand. Und ich habe nicht mal Buchhaltung gemacht, ehrlicherweise. Ich fand das irgendwie ganz spannend. Ich fand ich fand jetzt nicht steuerentspannt, aber was ich spannend fand, war schon so Buchhaltung und die Daten aufbereiten, mir so Analysen zu machen und so, mehr so aus der Perspektive. Und dann war das aber das Alter, wo ich tatsächlich gerade auch mit der Schule fertig war und wo ich mir dachte, was mache ich denn jetzt? Ich hatte absolut keine Lust mehr auf Schule, deswegen kam Studium auch nicht in Frage, da jetzt irgendwo theoretisch was zu lernen, sondern ich wollte irgendwas in der Praxis arbeiten. Und ich fand dieses Tourismus-Ding eigentlich ganz spannend. Ich meine, ich habe Ferienwohnungen vermietet in der Zeit und dachte so, ich studiere irgendwas mit Tourismusmanagement. Und dann bin ich, auch eine Story, habe ich noch nirgendwo erzählt, dann bin ich aber weiter zu Forschungsgesprächen gelaufen, obwohl ich einen dualen Studienplatz hatte für Hotel- und Tourismusmanagement. Aber ich war damals Grundwehrdienst, Bundeswehr, und ich habe einen Urlaubstag pro Vorstellungsgespräch bekommen. Und das Witzige ist, dieses Vorstellungsgespräch musste nicht an dem Tag stattfinden. Das heißt, ich hatte Tage, da hatte ich einfach 5 Vorstellungsgespräche und dafür hatte ich die ganze Woche frei, weil ich pro Vorstellungsgespräch einen Tag frei bekommen habe. Und deswegen hatte ich schon lange den Vertrag, den ich machen wollte, und bin halt einfach weiter zu Vorstellungsgesprächen gegangen. Ich dachte so, wenn ich einen Tag Vorstellungsgespräche machen muss, dafür die ganze Woche frei habe, mache ich. Und dann saß ich bei einem Steuerberater im Vorstellungsgespräch, und dieser Steuerberater war spezialisiert auf Hotellerie und Gastronomie, und der hat gehört, dass ich mit dem Gedanken spiele, zumindest habe ich natürlich nicht gesagt, dass ich schon einen Arbeitsvertrag und so weiter habe, dass ich mit dem Gedanken spiele, Hotel- und Tourismusmanagement machen. Und der hat nur gesagt, du willst Teller abwaschen und Betten beziehen? Das Spannende sind doch eigentlich die Zahlen. Du solltest viel eher in der Steuerberatung arbeiten, die für Hotels die Buchhaltung machen. Und damit hat er mich gekriegt und deswegen habe ich eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht und fand tatsächlich auch währenddessen und danach das Thema schon sehr spannend. Also Gastronomie und Hotellerie irgendwann nicht mal mehr so, aber tatsächlich dieses ganze Zahlen und die Steuerrecht und so weiter. Aber so bin ich am Ende in der Branche gelandet. Und dann hat es mir eigentlich im Wesentlichen gefallen. Ich fand die Branche, also die, ich würde mal sagen, die Innovationskraft, die Vorwärtsgerichtetheit, die Digitalisierung, fand ich Katastrophe. Und deswegen habe ich nach der Ausbildung mir gedacht, das war so eine kleine Kanzlei, 20 Mann, und ich habe mir gedacht, ich will mal was Modernes, Großes, Cooles, Innovatives sehen. Ich bin zu KPMG gegangen, habe festgestellt, es ist groß, modern und cool und das ganze andere nicht. Und deswegen bin ich da auch wieder zügig gegangen und habe mich selbstständig gemacht. Hatte ich ja dann schon, aber diesmal wusste ich, wie es geht. Und habe quasi Softwareunternehmen beraten, also Buchhaltungssteuersoftware beraten. Erstens, wie das Steuerrecht in Deutschland funktioniert, das ist gruselig gewesen. Also heute teilweise echt noch gruselig, was da Geschäftsmodelle am Start sind, wo die nicht grundsätzlich nicht verstehen, wie das deutsche Steuerrecht funktioniert, aber Softwareprodukte für Probleme im Steuerrecht anbieten. Ganz gruselig. Damals war es aber noch viel verbreiteter, dass niemand Ahnung hat davon. Und dann habe ich denen so ein bisschen erklärt, wie das Steuerrecht funktioniert und ganz viel ehrlicherweise auch im Marketing und der Kommunikation gearbeitet, weil für ein Softwareunternehmen ist es vollkommen, also man schießt sich sofort ins Abseits, wenn ich Buchhaltungslösungen verkaufen möchte, aber nicht mal in meiner Kommunikation nach außen ständig Fehler mache oder, keine Ahnung, die Kleinunternehmerregelung, die Kleingewerbe nicht auseinanderhalten kann oder ständig Freelancer mit Freiberufler übersetze, obwohl Freelancer mehr so eine Art und Weise ist, wie man arbeitet, aber bei weitem keine steuerrechtliche Definition ist und so. Und das machen bis heute noch sehr, sehr, sehr viele Unternehmen, Softwareunternehmen falsch. Und das habe ich einige Jahre gemacht, dass ich dann halt Softwareunternehmen dabei geholfen habe, in der Branche Steuerrecht sich ein bisschen professioneller zu verkaufen.
Ich finde es total spannend, dass sich bei dir dieser Blick über den Tellerrand, das ja auch passend bei der Branche gelohnt hat, und dass du sagst, okay, darüber bin ich in den Steuerberater gekommen, weil das hört man ja selten. Die meisten Leute haben ja irgendwie eine Ausbildung gemacht beim Finanzamt, beim Steuerberater und sind, oder von den Eltern, die waren Steuerberater, sind so in diesen Beruf gekommen und du bist ja ganz bewusst so als Quereinsteiger da rein. Das ist schon super spannend. Ja,
ich bin also letztendlich durch meine Steuer, muss ich auch dazu sagen, ich habe bis heute keinen Cent Steuern darauf bezahlt. Ich hätte es auch nachträglich nicht gekonnt, weil ich ja nicht wusste, wie viel Gewinn ich gemacht habe. Ich kann nur so ungefähr sagen, was ich so jeden Monat an Kosten hatte. Aber das hat mir alles Mögliche bezahlt. Hat mir 2-3 Jahre meine Miete bezahlt, meine Urlaube bezahlt, mein erstes Auto bezahlt, mein Führerschein bezahlt. Eine ganze Menge bezahlt. Natürlich kann ich das grob hochkalkulieren, aber das kann ich ja nicht in der Steuererklärung schreiben. Inzwischen muss ich das nicht verstecken, weil es halt lang genug her.
Genau, aber ich kann dir sagen, das Finanzamt und ich, wir haben auch immer eine andere Einstellung, was bei meiner Steuererklärung rauskommen soll. Also auch wenn man alles geht, ist man sich nicht immer einig. Ja, und du bist aber auch ganz, ich sag mal, präsent in den Medien. Ist das so ein Hobby von dir oder hast du das mal irgendwann so als deinen Beruf gesehen?
Tatsächlich habe ich hatte erzählt, ich habe nach KPMG dann so die Softwareunternehmen beraten und da habe ich mich natürlich damit beschäftigt, wie man sich online vermarktet. Ehrlicherweise war das auch schon der Grund, warum meine Ferienwohnungen außergewöhnlich gut funktioniert haben, weil meine Ferienwohnungen hatten natürlich eine Webseite, die waren auf den Portalen gelistet. Damals gab es noch kein Airbnb, aber es gab diverse Ferienwohnungsportale. Ich hatte eine Webseite, die optimiert war. Auf der Webseite konnte man selber buchen und so. Das war schon ein Hobby, was dann auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal für meine Ferienwohnungen war und auch der Grund, warum das finanziell auch erfolgreich war. Ferienwohnung ist so ein bisschen so ein Hausfrau-Business, ehrlicherweise. Da hat man ein Haus und da hat man so 2 Einliegerwohnungen drin und dann vermietet man die irgendwie mit. Heutzutage ist das auch mehr so ein Immobiliengeschäftsmodell, wo jemand wirklich auch mit Investitionskapital reingeht. Damals, zumindest da, war das mehr so ein Side-Business und die hatten alle, waren null digital. Und deswegen hat mich das persönlich schon interessiert und nach KPMG habe ich ja quasi Kommunikationsvermarktungsberatung gemacht und habe tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, in der Zeit schon auch immer wieder versucht, quasi die Branche der Steuerberatung auch mehr zu verlassen und auch quasi dieses Kommunikationsthema auch für andere Kunden zu machen. Also ich hatte auch spannende Kunden. Fürs Goethe-Institut habe ich mal was gemacht. Ich habe für Technische Hochschule in Brandenburg mal Dinge gemacht. Ich habe für die Philharmonie in Köln oder so, zumindest. Also ich habe schon irgendwie so ein paar Sachen gemacht mit Medien, aber irgendwann einfach auch aufgrund der Kombination aus Kommunikation, Online-Vermarktungskenntnisse und Steuerrecht waren einfach die Kunden, die die besten Preise gezahlt haben und auch die am meisten nachgefragt haben, immer irgendjemand, der mit Steuerrecht zu tun hatte. Und deswegen bin ich irgendwie nicht losgekommen und irgendwann habe ich es eingesehen und gesagt, na gut, dann ist das halt mein Schicksal, dann mache ich halt das. Und deswegen ist es einmal das, was ich beruflich tatsächlich einfach schon auch lange mache. Aber es hat sich natürlich aus einem Interesse entwickelt. Ich habe das jetzt nicht irgendwie in der Ausbildung oder Studium gelernt. Da bin ich, also meine Ausbildung und Studium ist 100% steuerrechtslastig und ganz wenig Marketing und ganz wenig Kommunikation. Aber ich finde es halt spannend, aber spannend auch schon seit 15, 20 Jahren. Und dann lernt man es ja irgendwann mal, wie es funktioniert.
Ja, Wahnsinn. Da hast du aber, sag ich mal, ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, dass du so unternehmerisch denkst, dass du vom Herzen Unternehmer bist. Die meisten Steuerberater sind halt eher so klassisch Freiberufler und wollen einen guten Job machen und ihre Kanzlei gut leiten. Wenn man jetzt das Thema Außendarstellung und Kommunikation nimmt, das ist ja auch nicht für jeden Kollegen etwas, jetzt Online-Videos zu drehen.
Ja, erstens ja, natürlich. Ich frage mich auch immer so ein bisschen, warum das so ist. Also der naheliegendste Vergleich mit Steuerberatung sind ehrlicherweise Rechtsanwälte. Und Rechtsanwälte sind so viel, ich nenne es mal sendungsbewusster, die wissen so viel mehr, was ein Auftreten und eine Außenwirkung für eine Bedeutung hat. Kann ich mir nur durch zwei Dinge erklären. Erster Punkt ist, dass ein Rechtsanwalt, muss man sozusagen, so ein bisschen Show gehört zu einem Rechtsanwalt immer dazu. Das ist, wenn ich vor Gericht gehe, das Außenwirkung, also ist es viel, viel wichtiger als bei einem Steuerberater. Der kann im Zweifel auch in seinem Büro sitzen mit seinem, keine Ahnung, Ellenbogenschoner, Jackett, ein bisschen angestaubt und einfach seinen Kram machen. Solange die Zahlen passen, solange die Arbeit passt, ist alles fein. Und der zweite Grund ist, dass Rechtsanwälte halt keine Dauermandatsverhältnisse in der Regel haben. Das heißt, Rechtsanwälte müssen auch laufend neue Mandanten akquirieren. Und das ist in der Steuerberatung halt in der Regel nicht so. Wenn ich meine, wie viele Mandanten kann man alleine betreuen? 50, 100, je nach Größe, Mandanten betreue. Und ich für die monatlich die Buchhaltung mache und jährlich die Jahresabschlüsse und ein bisschen Beratung. Und ich stell mich jetzt nicht ganz doof an, dann habe ich diese Mandanten in 5 oder in 10 Jahren auch immer noch. Das heißt, ich muss mich auch 10 Jahre lang einfach nicht ein einziges Mal über meine Außenwirkung Gedanken machen, wenn ich da einfach gute Arbeit mache. Und ich kann auch ohne Webseite heute als Steuerberater ohne Probleme existieren. Und ich bin auch überhaupt nicht der Typ, auch wenn Marketingagenturen erzählen einem das ganz gerne immer, man braucht das, braucht man überhaupt nicht. Man muss kein Social Media machen, man braucht nicht mal eine Webseite. Warum? Wenn man gute Arbeit macht und weiterempfohlen wird, dann kann man sich auch ohne Webseite und ohne Social Media auch heute nicht vor Mandanten retten. Ist halt einfach so. Ich sehe es auch, so eine gewisse Außenwirkung ist nicht nur fürs Ego gut, sondern tut auch dem Geschäftsmodell ganz gut, was man macht. Weil der Punkt ist halt, wenn man auch nicht, also ich kriege immer von vielen Steuerberatern mit, die sagen, ich brauche ja gar keine, ich brauche keine Mandanten, ich muss kein Marketing machen. Das Problem ist ja, dann hat man auch selber nicht in der Hand, das zu beeinflussen, wen man hat. Und dann wird man in gewisser Weise, ich will nicht sagen erpressbar, aber man muss halt die Mandanten nehmen, die dann gerade kommen. Und ich glaube, unternehmerisch ist es sinnvoller, sich eine Branche zu überlegen, eine Spezialisierung zu überlegen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache ausschließlich Immobilien, private Immobilieninhaber, die vermieten, nichts anderes, dann habe ich die Möglichkeit, meine Kanzlei zu einem coolen auch Unternehmen zu machen. Nicht nur mich als Steuerberater, sondern habe ich sehr viele gleichartige Kunden und dann kann ich mir über Automatisierung, Mechanismen, Prozesse Gedanken machen, was sehr schwierig ist, wenn ich so einen Gemischtwarenhandel habe. Das Problem ist aber, wenn ich ausschließlich private Vermieter als Zielgruppe habe, dann ist Mandantenakquise gar nicht mehr so einfach, weil die laufen mir nicht jeden Tag über den Weg. Und dann muss man sich dann doch irgendwie über Marketing Gedanken machen. Und irgendwie ist das so ein kollektives Verschlafen gewesen über Jahrzehnte. Es gibt jetzt ja schon auch junge Menschen, also junge Steuerberater auch, die das anders machen. Aber es sind verhältnismäßig noch sehr, sehr wenige. Ich glaube, uns geht es einfach noch zu gut. Die Konkurrenz ist noch nicht groß genug. Man merkt, die Konkurrenz steigt ganz extrem an auf Mitarbeiterseite. Das ist ja am Ende auch nichts anderes. Also Mandatsakquise oder Mitarbeiterakquise ist ja, beides ist Marketing und Vertrieb, um es mal so zu sagen. Und da merken das zunehmend immer mehr Kanzleien, dass es da doch irgendwie sowas wie Konkurrenz gibt in der Branche.
ja, dieser riesen Wettbewerbsvorteil, den wir haben, der wird manchmal nicht gesehen, weil es einfach normal ist, dass man diese Dauerkunden hat. Aber das unterscheidet uns ja von ganz vielen anderen Branchen, die ständig um Kunden kämpfen müssen. Und das ist bei uns halt nicht so. Wenn du deine Unternehmensmandate hast, die kommen halt jeden Monat. Ne? Da musst du ja keine Gedanken machen, wie du das nächste halbe Jahr Aufträge schreibst. Die kommen. Das ist so ein riesen Vorteil.
Auch Preisverhandlungen. Also ich meine, ich habe als quasi als Comment, ja, ich habe Unternehmen beraten im Bereich Kommunikation. Ich hatte in der Spitze 8 Mitarbeiter, die mich da drin unterstützt haben. Und als Marketing- und Kommunikationsagentur, da ist der Vertriebs- und Akquiseprozess ganz, ganz, ganz anders. Und nachdem man dann jemanden gefunden hat, der sagt, ach, das klingt ganz spannend, was man macht, dann die Preisverhandlung zu gehen, das ist ja nochmal ein komplett neues Thema, was man als Steuerberater gar nicht hat. Der sagt, Steuerberatervergütungsverordnung sagt das. Und das Ding ist, die Mandanten haben gar nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, weil alle Steuerberater überlastet sind. Deswegen sagen sie einfach, sinken auf die Knie und sagen, danke, dass du mich nimmst, ist mir egal, was ich bezahle. Das gibt's in anderen Branchen überhaupt gar nicht.
Weil man natürlich sehen muss, wir sagen, ein großer Vorteil aus den Preisen oder aus der Digitalisierung geht komplett an die Mitarbeiter, weil die sind einfach so viele Gehältern gestiegen, dass man sagen muss, das schöpft im Zweifel nicht der Steuerberater ab, sondern das kommt auch schon dem Team zugute.
Vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach. Also solange man, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Hebel, quasi Umsätze und Gewinne zu erzielen. Solange man aber sich aufbaut quasi als Unternehmen auf dem Rücken, und das ist jetzt bewusst ein bisschen negativ formuliert, auf dem Rücken der Mitarbeiter, dann ist es nur fair, dass die Mitarbeiter am Ende davon profitieren. Vollkommen fair. Wenn ich als Kanzleiinhaber aber ein Unternehmen aufbaue, eine Positionierung habe, ein Netzwerk habe, intelligente Software einsetze, dass quasi die Wertschöpfung nicht nur einfach durch, ich würde sagen, übertragenem Sinne Muskelkraft der Mitarbeiter geschaffen wird, sondern durch auch mein unternehmerisches Geschick, durch meine Positionierung, durch mein Angebotsportfolio, durch das smartes Pricing, durch Automatisierung, dann glaube ich, und dann wäre es auch vollkommen zu Recht, dass auch ein bisschen mehr Geld bei den Unternehmern hängen bleibt. Aber, wie du eben schon sagtest, viele Steuerberater sind halt keine Unternehmer. Das heißt, ihnen steht dann, warum sollte einem Steuerberater, meinem Chef, wenn ich als Mitarbeiter, keine Ahnung, 150.000 Euro Umsatz im Jahr mache, warum sollte ihm den größeren Stück vom Kuchen zustehen? Warum? Es ist doch meine Arbeit, es ist doch mein Wissen. Natürlich, der gaukelt mir irgendwas von Sicherheit vor, aber die Sicherheit als Steuerfachangestellter habe ich ja deswegen, weil wenn du mich heute kündigst als Arbeitgeber, dann habe ich morgen gleich 20 neue Jobangebote. Das ist meine Sicherheit, die ich habe. Dass du mich noch magst morgen oder mit meiner Arbeit zufrieden bist, das kann ich zwar beeinflussen, aber die Kontrolle hast letztendlich immer du als Arbeitgeber. Das heißt, eine gewisse Sicherheit habe ich nur dadurch, dass ich weiß, ich finde halt morgen auch woanders was. Und ich glaube, wir müssen anfangen, Steuerberatung wirklich wie Unternehmen anzusehen. Und dann da reden wir über Strategie, da reden wir über Prozesse, da reden wir über Organisationsform, da reden wir über Automatisierung, da reden wir auch generell mal sowas wie Positionierung. Und solange das nicht in einer Kanzlei stattfindet, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, es ist vollkommen gerechtfertigt, dass die Kohle bei den Mitarbeitern landet.
Jetzt hast du ja gerade schon das Thema angesprochen, Digitalisierung, Transformation, Wissen, die Branche muss sich ja ändern. Das merken wir auch bei Kanzleikäufen, wenn wir so eine klassische Kanzlei haben, wo noch alles in Ordnern rumsteht, wo auch kein Nachfolger da ist, fragt man sich, ja, warum sollte man die kaufen? Da gibt es dann wenig Gründe.
Genau. Das ist der Punkt. Da ist halt wenig unternehmerische Substanz da. Was da ist, sind Mitarbeiter. Und am Ende kaufst du Mitarbeiter. Früher hat man gesagt, man kauft irgendwie einen Mandantenstamm. Interessiert heute fast niemanden, weil die Mandanten kommen. Was man kauft, sind am Ende die Mitarbeiter. Und das ist ehrlicherweise sehr, sehr, sehr schwierig und gefährlich. Also spannende Kanzleien zum Kaufen sind halt diejenigen, die unternehmerische Substanz haben. Und ich meine, du blickst da ja dann auf die Branche auch aus der Perspektive eines, was ist denn eigentlich da an Substanz? Und das ist genau das, wovon ich spreche. Das sind die Prozesse, das sind die Ordnung, das sind die Teamhierarchien, das sind Automatisierung, das ist Tooleinsatz, das sind Abläufe einfach. Und das ist halt unternehmerische Arbeit und das machen viele Kanzleien nicht. Und wenn man dann irgendeine Kanzlei hat, wo so ein, keine Ahnung, ein Steuerberater mit 10 Steuerfachangestellten sitzt, alle jenseits der Mitte 50, alles im Papier da ist, dann ist halt einfach auf dieser, ich würde mal sagen, unternehmerischen Ebene einfach nichts geschehen. Und man kann dann drüber nachdenken, ob man diese Mitarbeiter irgendwie nimmt, wobei man da dann halt auch überlegen muss, wie lange funktioniert das Ganze noch? Weil in so einer Kanzlei wird man keinen Anfang 20-Jährigen mehr reinsetzen können, der darin glücklich wird. Das Schiff fährt noch 10 Jahre weiter vielleicht und dann war's das. Oder man kriegt es hin, da einen Wandel anzustoßen. Dafür sind aber meistens dann Kanzleien, die in der Größe sind, ehrlicherweise, auch so irgendwie unter 500.000 bis 1 Million Umsatz, lohnt sich das auch nicht so richtig. Es ist halt kein Unternehmen, das ist ein Job. Und wer will, keine Ahnung, 1 Million Euro auf den Tisch legen, dafür einen 80-Stunden-Job, Stunden die Woche Job zu haben? Niemand. Also warum auch?
Ja, das ist heute so. Und das war jahrzehntelang anders und das ist noch so in den Köpfen drin. Und das kann ich auch manchmal verstehen, wenn du jetzt, sag ich mal, 60, 70er Steuerberater bist, dem man 30 Jahre gesagt hat, pass auf, deine Kanzlei ist wie Gold, die ist immer 1,0, 1,2 vom Umsatzwert. Und das kriegst du jederzeit verkaufen heute auf morgen. Und die Kollegen kommen jetzt mit den Kanzleien auf den Markt und dann sagen die Kanzleivermittler denen, oh nee, das kriegen wir nicht verkauft. Ne? Das ist also ein Riesenproblem, weil da die Digitalisierung fehlt und wie du sagst, vor allen Dingen das Unternehmertum.
Ja.
Was machst du denn anders? Was sind denn so deine Zukunftsperspektiven?
Ich versuche das alles besser zu machen. Vielleicht gebe ich mal ein Beispiel. Das letzte Projekt, also wir waren ja quasi in meiner Historie so ein bisschen, ich war externer freier Berater als für so Softwareunternehmen. Ich bin tatsächlich 2019, ist auch schon 5 Jahre, 2019 fest eingestiegen bei Contest. Contest ist ein also für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so ein bisschen so ein Fintech-Bankkonto. Es ist ein Bankkonto speziell für Selbstständige, für Freiberufler, für nicht bilanzierungspflichtige Einzelunternehmen, um es steuerfachlich, rechtlich korrekt auszusprechen. Das heißt Einnahmenüberschussrechnungsmandate. Und da, die haben ein Bankkonto gebaut und der Gedanke dahinter war, bei Einnahmenüberschussrechnung gilt das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, das, was steuerlich relevant ist, ist das, was man auf dem Kontoauszug sieht. Also muss doch das Bankkonto eigentlich in der Pole-Position sein, Steuerservices anzubieten. Weil alles, was steuerlich relevant ist, halt auf der Bank zu sehen ist. Und wer weiß als erstes, was auf der Bank passiert? Die Bank selbst. Das ist also der Gedanke gewesen. Und die haben quasi ein Bankkonto gebaut, was einem sein wahres Netto angezeigt hat. Das heißt, halt die ganzen Steuerrücklagen für Einkommensteuer, Umsatzsteuer, gegebenenfalls Gewerbesteuer quasi visuell auf Unterkonten gepackt. Und dann habe ich immer gesehen, oder ein Kunde hat dann gesehen, ich habe gar keine 10.000 Euro auf dem Konto, sondern eigentlich nur 2, weil die 8.000 Euro gehören dem Finanzamt. Das schon mal der Kerngedanke, da bin ich schon sehr, sehr lange involviert gewesen, auch als Externer. Und irgendwann war die Überlegung, wie können wir dieses Unternehmen quasi größer machen, wie können wir unseren Umsatz nochmal steigern. Und mein Vorschlag, und ich habe die Gründer sehr intensiv bearbeitet, zu sagen, bitte macht nicht das, was alle Banken machen. Alle Banken versuchen dir irgendeine komische, dämliche, zu teure Kreditkarte zu verkaufen, irgendwelche Versicherungen zu verkaufen und irgendwann labern sie dich voll irgendeine Altersvorsorgemüll zu, so wie es jede Bank halt macht und machen am Ende über irgendwie Vertriebsprovision finanzieren die sich. Und ich habe gesagt, macht das nicht. Ihr werdet so austauschbar wie jeder andere auch. Macht was mit Steuern, weil die Leute sind ja sowieso schon wegen der Steuerfunktionalität bei euch. Ihr müsst eigentlich eine Steuerberatungsgesellschaft haben, die im Hintergrund quasi die ganze Buchhaltung schon macht. Also warum denn nur das Visuelle? Warum nicht gleich die gesamte Einnahmenüberschussrechnung machen? Quasi in Echtzeit. Dafür brauchst du nur eine Steuerberatung, die sich die Daten in Echtzeit nimmt und die bearbeitet. Und dann kann es in der App quasi neben dem Kontoauszugs-Download einen Einnahmenüberschuss und BWA-Download geben. Zur gleichen Zeit. In Echtzeit quasi. Ich kann jederzeit mir den aktuellen Stand der EUR runterladen. Und zwar nicht die vom letzten oder vorletzten Jahr, sondern die von diesem Jahr. Das heißt, das, was heute auf dem Konto passiert ist, steht heute schon in meiner EUR von diesem Jahr. Das war mein Gedanke. Die fanden die Idee toll. Antwort war, ja, machen wir, wenn du es machst. Das war ein bisschen doof. Ich hatte mich zu sehr in die Idee verliebt, deswegen habe ich tatsächlich meine Agentur aufgehört und bin da fest eingestiegen und habe die Contest Steuerberatung, also rechtlich unabhängig, aber wir haben uns halt an deren, ich würde mal sagen, Datenstrom gehangen und die Steuerberatung aufgebaut. Und da haben wir in den ersten 2 Jahren, nur um ein paar Zahlen zu nennen, wir hatten in den ersten 24 Monaten von 0 auf 80 Mitarbeiter gewachsen, von 0 auf über 2.500 Mandanten gewachsen. Und genau, das so die Bilanz der ersten 24 Monate. Umsatz kann man sich auch grob ausrechnen. Wir haben ungefähr 200 Euro im Monat pro Mandant gemacht. Und kann ich nicht im Kopf. Das kann man sich so ausrechnen. 200 mal 12 Monate. Halt, das war so grob die Umsatzgröße. Haben wir auch gar nicht so sehr darauf geachtet. War zumindest kein Verlust. Und was wir da anders gemacht haben, ist genau der Punkt. Wir sind hingegangen und gesagt, okay, wir wollen eine homogene Zielgruppe, wir wollen ein auch einheitliches Datenformat. Alle Kunden, alle unsere Mandanten arbeiten auf der gleichen Art und Weise. Und das ist wichtig. Die machen alle Beruf, nicht Branche, aber die gleiche Gewinnermittlungsart. Sie benutzen alle das Bankkonto. Wir haben alle grundsätzlich abgelehnt, die eine andere Rechtsform hatten, die bilanzierungspflichtig geworden sind, die haben wir rausgeworfen. Ein Gewerbetreibender, der über die Bilanzierungspflichtgrenzen gegangen ist, haben wir quasi aus der Gesellschaft rausgenommen. Wir hatten ein paar Partnerkanzleien, das heißt, wir haben sie dann alle schön rübergezogen, aber wir haben für die quasi die deklaratorischen Tätigkeiten, also Einnahmenüberschussrechnung, Umsatzsteuervoranmeldung, Anlage-IUR, das haben wir komplett gemacht und sehr, 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 sehr weit automatisieren können. Warum? Weil wir uns auf eine Zielgruppe konzentriert haben, auf eine Tätigkeit konzentriert haben und dadurch hatten wir eine unglaublich große Anzahl von sehr gleichartigen Problemen. Andere Steuerberater, und ich bin ja keiner, aber andere Steuerberater, haben wir ganz häufig gesagt, das ist ja Katastrophe, das ist ja wie Fließbandarbeit, das ist ja fachlich auch gar kein Anspruch. Nee, ist es auch nicht. Das war das Einfachste der Welt, aber das ist der Grund, warum wir so schnell Mitarbeiter gefunden haben, weil wir konnten ehrlicherweise selbst Quereinsteiger, irgendwelche Buchhalter, die in irgendeinem Unternehmen Buchhaltung gemacht haben, die konnten wir mit 1-2 Monaten Vorlaufzeit perfekt ausgebildet. Die mussten ja nichts können über Körperschaftssteuer, über Bilanzierung, die mussten die alles nicht. Die haben nur Einnahmenüberschussrechnung gemacht und am Ende haben wir so weit auch Machine Learning angewendet und also es war sehr, sehr hoch automatisiert und die Mitarbeiter haben vor allem die Qualitätskontrolle gemacht. Muss aber auch sich vor Augen halten, wir haben dann auch nach nur 2 Jahren irgendwie so knapp 2000 Umsatzsteuervoranmeldungen pro Monat gemacht mit den 80 Mitarbeitern. Geht. Halt sehr, 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 sehr hoch automatisiert, aber das ist der Grund, warum wir die ganzen Mitarbeiter gefunden haben, weil wir sehr systematisch vorgegangen sind und wir hatten auch nichts anderes. Und natürlich gibt es Mandanten, die eine andere Vorstellung haben. Natürlich, in der Zeit war Corona ein großes Thema. Corona-Hilfen machen wir nicht, gibt's nicht. Du hast eine Frage zu Corona-Hilfe? Hier, bitte, da sind unsere Informationen. Da gibt es ein paar Videos, die wir darüber gedreht haben. Und dann kam Grundsteuer. Ach, du hast eine Frage wegen Grundsteuer? Machen wir nicht. Ist nicht unser Ding. Ist nicht das, was wir anbieten. Ich gehe ja auch nicht zu McDonald's und sage, ich hätte gerne Spaghetti Bolognese. Aber als Steuerberater ist das irgendwie so ein bisschen, man hat so ein Helfersyndrom. Ist doch mein Mandant. Ja, aber wenn der was möchte, was du nicht im Angebot hast, der Steuerberater fühlt sich dann verpflichtet, Grundsteuer zu machen. Warum? McDonald's macht auch nicht plötzlich Spaghetti. Und das ist, ich glaube, dieses Selbstbild ist natürlich jetzt ein bisschen sehr auf Spitze getrieben, aber wir haben das nicht gemacht. Wir haben keine Corona-Hilfe, wir haben keine Grundsteuer, wir haben nichts anderes gemacht, was nicht auf unserer Menükarte stand. Und auf unserer Menükarte stand nur laufende Finanzbuchhaltung.
Ja, das ist auch eigentlich richtig so, oder das ist, so ist es meine Wahrnehmung in unseren Kanzleien immer das größte Problem, dass die Mitarbeiter so viele verschiedene Sachen machen müssen und ständig neu überfordert sind. Also ständig.
Das ist nämlich der Punkt. Und die Diskussion hatte ich ja tatsächlich mit anderen. Also das Schwierigste war tatsächlich, Berufsträger zu akquirieren, weil die haben wir natürlich gesagt, ja. Also fachlich ist das jetzt Unterforderung. Das ist mir schon durchaus bewusst. Wir hatten die meisten Absagen hatten wir bei Berufsträgern. Wir hatten einige, also wir hatten 5, 6 Berufsträger, hatten wir auch schon dabei. Also es hat dann schon noch irgendwie funktioniert. Aber die haben halt gesagt, wofür habe ich denn die Titel gemacht? Wofür habe ich denn mein ganzes Wissen angesammelt? Und es stimmt natürlich vollkommen. Aus deiner Perspektive, was ganz viele Kanzleienhaber aber vergessen, ist, dass die Mitarbeiter nicht dieses ganze Wissen angehäuft haben. Und als Angestellter entscheidet man sich nicht für die Steuerberatung, weil man so viel wissen kann, sondern weil es Sicherheit gibt, weil es ein Bürojob ist, der sich idealerweise vielleicht mit der Familie vereinbaren lässt und solche Sachen. Das sind die Motivationsgründe der Mitarbeiter. Die werden nicht sauer auf einen, wenn sie plötzlich sehr einfache Tätigkeiten haben. Die freuen sich darüber, weil sie einen Aufgabenbereich haben, den sie kontrollieren können, wo sie gut drin sein können, ohne erstmal 5, 6, 7 Jahre lang ständig was zu lernen und jedes Jahr was Neues lernen zu müssen. Unsere Mitarbeiter mussten sich keine Sekunde mit Grundsteuer beschäftigen. Wir haben denen das einmal erzählt und gesagt, guck mal, das gibt's alles, müsst ihr euch nicht mit beschäftigen. Und das gibt denen viel früher das Gefühl der Kontrolle, der Selbstbestimmtheit und dadurch macht die Arbeit einfach viel mehr Spaß. Und ich glaube, das verlieren viele Kanzleiinhaber aus dem Blick, wenn sie selbst sagen, ich brauche viele spannende Mandanten. Ich sehe das auch in Jobausschreibungen ganz, ganz häufig. Abwechslungsreiche Mandantenstamm und so. Ey, willst du mich verjagen? Die meisten Mitarbeiter in der Steuerberatung sind nicht wegen der tollen Abwechslung in der Steuerberatung gelandet, sondern weil es eine sichere Branche ist, in der man fixes Gehalt bekommt, wo man nicht Schichtdienst arbeiten muss, sondern wo man normal morgens anfängt und abends aufhört. Ganz viele auch wegen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und wenn man denen jetzt ankommt mit, wir haben einen abwechslungsreichen Mandantenstamm, dann ist das genau das Gegenteil von dem, was ganz, ganz viele Mitarbeiter eigentlich haben wollen. Und ich verstehe, dass das für Steuerberater spannend ist, für die Mitarbeiter aber nicht. Und das ist der Grund auch, warum wir in der Lage waren, halt relativ schnell zu rekrutieren. Gut, ich kannte mich ein bisschen mit Vermarktung und Vertrieb und ich kann quatschen, aber das heißt, ich konnte auch Leute davon überzeugen, dass das sinnvoll ist, was wir da tun, also Mitarbeiter. Aber am Ende war der Arbeitsplatz auch für die Mitarbeiter einfach gut. Und das habe ich gerade in dem Fall echt sehr häufig gemerkt, dass viele, also Kanzleienhaber, die verstehen das nicht. Aber ich verstehe das, dass man das als Kanzleienhaber nicht versteht. Aber man muss halt, wenn man ein Unternehmen, und dafür muss man erstmal das Gefühl dafür haben, dass man nicht nur für sich, sondern für sein Unternehmen denkt, muss man auch überlegen, was braucht eigentlich mein Unternehmen? Und wenn mein Unternehmen aus 10 Sacharbeitern und mir als Berufsträger besteht, dann besteht mein Unternehmen halt auch nur zu knapp 10% aus mir. Und dann ist das Bedürfnis der Mitarbeiter vielleicht auch ein Bedürfnis, was ich berücksichtigen sollte.
Ja, also völlig korrekt. Zumal die Skalierbarkeit von Beratungsleistungen ist ja begrenzt, weil irgendwann ist mein Tag einfach zu und dann kann ich nicht noch mehr in Beratung investieren. Ich finde, dass du sagst, alles absolut korrekt. Ja, das finde ich super. Eine Frage, gab es denn auch Mitarbeiter, denen das zu langweilig geworden ist, die gesagt haben, jawohl, jetzt habe ich schon über die 1000. Einnahmeüberschussrechnung, jetzt möchte ich aber gerne noch was anderes machen oder ist das so gar nicht vorgekommen?
Gab es, die sind aber nicht gegangen, wie man sich bestimmt vorstellen kann, bei 2500 Mandanten. Ich muss ja nur die Statistik nehmen. Dieses Kundensegment hat im Durchschnitt alle 80 Jahre eine Betriebsprüfung. Das bedeutet bei 2500 Mandanten 30 Betriebsprüfungen pro Jahr. Wir haben anspruchsvolle Fälle gehabt. Wir haben die aber prozentual pro Mandant relativ selten gehabt. Aber wir hatten jede zweite Woche eine Betriebsprüfung. Das heißt, wir brauchten ja auch die Berufsträger. Wir brauchten ja auch wir haben ja ständig auch anspruchsvolle Tätigkeiten gehabt. Wir haben die nur nicht überall gehabt. Und wir haben uns in Teams organisiert. Und dann gab es tatsächlich einen Steuerberater, der sich um Betriebsprüfung gekümmert hat. Ausschließlich. Der hat nichts anderes gemacht. Und natürlich ist das inhaltlich fachlich anspruchsvoll. Und auch Mitarbeiter, ey, wenn du Interesse daran hast, gar kein Problem, wir bezahlen jede Fortbildung, jede alles, dann ist dein Einsatzbereich halt nicht mehr die Kontrolle der Finanzbuchhaltung oder der letzte Check vor der Umsatzsteuervoranmeldung, sondern dann ist es halt im Zweifel eins von diesen vielen kleinen Dingen, ehrlicherweise, wir haben noch nicht darüber geredet, Mandanten haben auch Fragen. auch ich vergleiche uns jetzt ja sehr die ganze Zeit schon als McDonald's, auch bei McDonald's hat man mal Rückfragen. Zu Allergen, zu Zusatz oder möchte, keine Ahnung, eine Gurke mehr oder weniger auf seinem Cheeseburger haben. Solche Fragen und Wünsche gibt's ja. Und das haben wir schon auch gemacht. Was wir nicht gemacht haben, ist, wir haben keine Spaghetti verkauft. Aber wir haben natürlich einen Service angeboten rund um unser Angebot. Und der hat natürlich auch fachliche Expertise erfordert. Und wir hatten schon auch Leute, die ja quasi in der Buchhaltung angefangen haben, sehr wenig gemacht haben, aber irgendwie ja mehr fachlichen Anspruch haben wollten. Aber den konnten wir ja immer bedienen. Also es ist bei uns niemand jemals gegangen, weil es ihn dann am Ende gelangweilt hat. Und also das Beispiel mit den Betriebsprüfungen ist ja, das lässt sich ja statistisch unterlegen. Das hat man dann halt laufend und da muss sich auch jemand drum kümmern. Und die sind manchmal ein bisschen aufwendiger, manchmal weniger. Natürlich ist ehrlicherweise eine Betriebsprüfung bei einem Architekten, der irgendwie 150.000 Jahresumsatz macht, jetzt auch nicht keine absolute Raketenwissenschaft, aber es ist doch fachlich denn doch so fordernd, dass die Leute sich nicht langweilen.
Perfekt. Melchior, ich finde das super spannend, was du gemacht hast die letzten Jahre über. Hast du vielleicht noch einen tollen Schlusstipp für die Steuerberater, wie man sich für die Zukunft gut aufstellen kann?
Es ist einfach wichtig, zwei Dinge sind wichtig. Generell ist Reflexion wahnsinnig wichtig, also außen Input zu bekommen. Und es gibt auch so viele Angebote, wo man Unternehmertum sich austauschen kann. Es gibt wirklich viel. Ich würde davon von generell raten, mal so ein bisschen die Bubble Steuerberatung zu verlassen, sondern einfach mal darüber, sich mal selber als Unternehmen, als Unternehmer zu betrachten und darüber so ein bisschen einfach auch mal in die Situation hineinfühlen, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich Unternehmer bin. Was würde ich machen, wenn ich heute mal Unternehmer wäre und nicht Berufsträger, freiberuflicher Berufsträger? Ich glaube, das macht schon was mit einem und da gibt es auch erste Anlaufstation, ich möchte nie keine irgendwie dubiosen Coachings bewerben, aber der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath oder The E-Myth von Michael Gerber oder Build to Sell, da kenne ich den den Autor leider nicht. Aber das sind so Bücher, die, die geben einem mal einen anderen Blick auf das, was man da tut. Das ist so das eine, wo ich sagen würde, einfach mal mit dem Gedanken schwanger gehen. Das hat Professor Faltin so schön gesagt. Einfach mal mit einer Idee eine Weile schwanger gehen. Seht das mal in seinem Kopf ein bisschen Rollenspiel zu spielen. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn das meine Identität wäre? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, auch einfach mal auf die Mitarbeiter hören. Und zwar nicht im Sinne von, wir brauchen mehr Urlaubstage, sondern wirklich überlegen, warum brauchen sie eigentlich mehr Urlaubstage? Ich könnte mich jetzt auch noch eine halbe Stunde über 4-Stunden-Woche auslasten, aber wenn meine Mitarbeiter zwingend weniger arbeiten wollen, dann hat das zwei Gründe vielleicht. Erstens ist ihre Freizeit so wahnsinnig schön oder die Arbeit ist so scheiße. Und bevor ich jetzt pauschal jedem 4 Tage die Woche nur arbeiten lasse, könnte ich auch drüber nachdenken, wie könnte ich denn vielleicht dazu sorgen, dass die Arbeit nicht mehr so scheiße ist. Vielleicht habe ich dann das Problem schon gelöst, statt jetzt in einer großen Personalknappheit noch dafür zu sorgen, dass die Leute weniger arbeiten. Und ich möchte niemanden per se davon abraten. Ich bin aber für maximale Flexibilität und nicht für pauschal. Also mich persönlich als Mitarbeiter hätte man immer abgestoßen, wenn man mir gesagt hätte, ich darf nur 4 Tage arbeiten. Warum? Also ich habe sowieso schon nicht verstanden, warum ich nach 5 Tagen aufhören sollte. Ich hätte am liebsten 6 oder 7 gemacht. Und das ist halt die Frage. Und natürlich kann das für die bestehenden Mitarbeiter fein sein, aber macht doch einfach Flexibilität. Also wenn ein Mitarbeiter das braucht, dann gibt doch dem Mitarbeiter das. Und jemand anderes braucht was anderes, dann gibt es dem Mitarbeiter was das. So dieses, deswegen einfach mal zuhören, auch was die Mitarbeiter wollen. Und nicht nur das, was sie sagen, hören, sondern zu versuchen zu verstehen, was brauchen sie. Und einfach so ein bisschen offene Ohren dafür zu haben, das ist wahrscheinlich schon der größte Business Development Hack überhaupt, ist einfach nur zuhören und zu beobachten.
Perfekt. Melchior, ich finde das ein ganz tolles Schlusswort. Das würde ich auch so stehen lassen. Nochmal ganz vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist ja nicht selbstverständlich und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sprechen.
Vielen, vielen Dank dir.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.